Die harmonische Scheidung.
Ja, gibt's denn sowas?
Habe ich auch noch nie gehört.
Doch, und ich erkläre euch, wie es geht.
Die Paarflüsterei. Echte Fälle einer Beziehungs- und Sexualtherapeutin.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Und wir erzählen euch die wichtigsten Dinge, die ihr über Scheidungen wissen müsst, aus eigener Erfahrung.
Diese Folge sollt ihr in einer schwierigen Lebensphase Perspektiven geben und Mut machen.
Ich bin Journalist und bin nicht geschieden.
Ich bin auch Journalistin, ich bin geschieden, aber mit Markus seit fast 20 Jahren verheiratet, quasi seine Second-Hand-Frau. Meine Scheidung war eine Vollkatastrophe.
Und ich werde von diesen beiden liebevoll Frau Liebe genannt, weil ich gemeinsam mit Paaren versuche, Lösungen zu finden. Ich selbst übrigens bin auch einmal geschieden.
Deutschland, deine Scheidungen. Und wenn es zur Scheidung kommt, kannst du vielleicht gar nichts dafür.
Alle, die sich scheiden lassen, die rennen jeder für sich als allererstes mal zum Anwalt. Heute erzählen wir euch, wie das vielleicht auch anders gehen kann und die wahre Geschichte von Kim und Florian, die eine friedliche Scheidung mit Hilfe von Andrea als Mediator nämlich nach 15 Jahren Ehe hinbekommen haben.
Aber erstmal schauen wir uns die Zahlen von uns allen an. Deutschland, deine Scheidungen.
Willst du dich scheiden lassen, musst du sterben.
Oh Gott. Oh Gott.
Im Mittelalter war das so. Da hat die Kirche Scheidungen strikt verboten, nämlich. Ehen wurden nur durch den Tod beendet. Daher kommt auch der Satz, bis dass der Tod euch scheidet. Die Kirche ist so immer krass. Noch auf dem Trichter. 1900 konnte man sich dann scheiden lassen zum ersten Mal, aber nur bei ganz groben Verfehlungen. Geisteskrankheit. Ja, war wirklich so.
Wir haben hier die Statistik für Deutschland vor uns liegen und das hätten wir nie gedacht.
Von Statista, das ist das große Statistiktool, so eine Tabelle. Mhm. 1960 lag die Scheidungsrate nur bei 10%. Naja, eigentlich logisch.
Mhm. Ja, das war die Zeit und die Generation, wo viele von uns aufgewachsen sind mit diesen Sätzen wie, was sollen denn die Nachbarn sagen?
Oh ja.
Was sollen denn die anderen denken? Was denkt denn Frau Huber, Frau Müller, Frau Schmidt?
Genau, Scheidung geht gar nicht, ne? Fragt mal Oma und Opa.
Aber das Interessante ist tatsächlich, dass die Scheidungsrate nicht heute am höchsten ist. Sondern die war im Jahr 2005 am höchsten und zwar lag sie da in Deutschland so hoch wie nie bei 51,9%, fast 52%.
Das ist Wahnsinn, oder? 52% 2005.
2005.
Und danach ist die Scheidungsrate 13 Jahre lang brutal gesunken um 20%.
Und jetzt kommt seit 2019. Also noch vor Corona, ja. Mit 2019 ging es ja mit Corona los, aber bis die Scheidung durch ist, das geht ja schon früher los. Also noch vor Corona steigt sie plötzlich wieder und zwar steil bergan. Warum?
2021, während Corona, lag sie wieder bei fast 40%. Mhm. Das wundert, glaube ich, niemanden.
Nee.
Die Kurve geht hier also seit 60 bis 05, also 1960 bis 2005, steil rauf, danach steil runter bis 2019 und jetzt wieder steil rauf.
Tja.
Und da sind wir noch gar nicht am Ende angekommen.
Und wir alle fragen uns, warum?
Naja, man muss sich natürlich fragen, was ist in dieser Zeit passiert? Eine Scheidung braucht ja eine Weile, ein Trennungsjahr mindestens. Von 1960 an ging es den Menschen immer besser. Der Wohlstand ist gestiegen, die Unabhängigkeit von Frauen, ganz wichtiger Faktor, ist größer geworden.
Mm.
Ich brauche den Alten nicht mehr, ich lasse mich jetzt mal scheiden.
Aber die Frage ist doch, warum im Jahr 2005 mit 52% auf dem absoluten High-Level?
Na, ich weiß nicht, was war da so? Die Dotcom-Blase, die ist 2000 geplatzt, dann gab es vielleicht Nachwehen, oder? Die Internetblase. Es kam weltweit zum Börsencrash. Ganz viele normale Menschen, so Kleinanleger, haben ihr Geld verloren. 2003 kam dann, vielleicht hängt es damit zusammen, der Irakkrieg. Ich glaube, dieser Irakkrieg hat die Menschen nach einer langen Phase der Stabilität, alles ging immer aufwärts, stark verängstigt, sodass sie gedacht haben, bleiben wir mal besser zusammen. Krisen schweißen zusammen, so ist es auch, glaube ich.
Die Scheidungsrate schwankt extrem, weil es nicht nur individuell mit uns zu tun hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr könnt vielleicht nicht immer etwas dafür, also nicht immer. Das ganze System ist extrem komplex und Scheidungen sind vor allem auch Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklungen. Und es ist ein Mythos übrigens, dass Scheidungen im verflixten siebten Jahr am höchsten sind.
Ich finde das so interessant, was du sagst, weil ich glaube, viele Menschen, die in so einer Situation sind, haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht, dass ja gesellschaftliche Entwicklungen vielleicht auch ein Grund für Scheidungen sind.
Natürlich, ne? Möchte mich mal daran erinnern, wie wir uns gefreut haben, als das siebte Jahr vorbei war.
Ja, ja, tschakalaka.
Alle reden immer, wir haben es geschafft.
Alle reden immer vom verflixten siebten Jahr, aber das stimmt gar nicht. Ja?
In Städten ist natürlich die Scheidungsrate viel höher als auf dem Land. Klar, mehr Möglichkeiten, andere Leute kennenzulernen, weniger Tradition und weniger Kirchen.
Ja, und das hier wundert mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. In über 50% aller Fälle, jetzt muss ich rülpsen.
Schnitt, Markus, Schnitt.
Ich habe gerade Wasser getrunken. So. In über 50% aller Fälle reichen Frauen die Scheidung ein. 40% sind Männer, 10% sind einvernehmlich. Und die Hälfte der Paare haben minderjährige Kinder.
Du, wieso wundert dich das denn überhaupt nicht, dass mehr Frauen die Scheidung einreichen als die Männer? Wieso?
Weil ich das auch in meinem Umfeld so erlebe.
Ach, deswegen.
Ich bin jetzt tatsächlich verwundert, weil ich gedacht hätte, es sind wesentlich mehr prozentual gesehen als die Hälfte der Frauen.
Und warum?
Weil, also ich weiß nicht, wie viele Scheidungen einreichen, aber ich weiß, dass bei mir in meinem kleinen Kosmos viel häufiger die Frauen eine Trennung einleiten als die Männer.
Was bedeutet das denn? Sind die Frauen trennungsfreudiger? Warum?
Nee, sie sind nicht mehr so zufrieden mit den Dingen, wie sie laufen. Sie haben, gerade wie ihr es ja auch gesagt habt, wir sind nicht mehr auf den Versorger angewiesen, sondern wir versorgen uns heute in der Regel selber. Wir sind nicht mehr die Frau, die nie gearbeitet hat und die sozusagen an den Mann gebunden ist. Aber und wir müssen uns auch nicht mehr so viel gefallen lassen.
Aber warum geht denn der Mann nicht? Ich meine, für den gilt ja das Gleiche. Warum bleiben
Männer? Die Männer gerne in ihrem Nest sind. Die fühlen sich da meistens recht wohl. Oft sind die auch sehr bequem. Ja, es gibt's ja. Ihr kennt den Super Loriot, der will dann nur da sitzen. Mhm. Ja, und vielleicht ein bisschen weiterentwickelt sagt man, ich will nur ins Lagerfeuer gucken. So, also die sind relativ bequem, die haben nicht so einen Anspruch. Es sind ja ganz häufig die Frauen, die Beziehung leben wollen, die da was brauchen, die da auch irgendwas draus machen wollen, die Männer ja auch zur Paartherapie letztendlich schleppen, sehr häufig.
Und jede sechste Scheidung, Andrea, passiert erst nach 25 Jahren.
Ja,
das kann man sich dann ja auch schon sparen.
Genau.
Nein, aber sag mal.
Ja, da habe ich auch gerade so gedacht. Aber das könnte man meinen. Es liegt aber häufig auch daran, dass diese Paare sehr, sehr früh geheiratet haben könnten.
Ja, genau, stimmt. Da ist es dann irgendwann so, dass sie sich denken, was kommt denn jetzt noch? Ja. Eine durchschnittliche Ehe dauert übrigens 15 Jahre.
Also vergesst das verflixte siebte Jahr. 15 Jahre.
15 Jahre, wir sind schon auch schon drüber.
Ja, ihr seid ja voll drüber.
Ja, wir sind schon drüber.
Ihr sprengt ja jede Statistik.
Andrea, du hast ja schon gesagt, Hintergrund, was ich so mega interessant finde, sind gesellschaftliche Entwicklungen auch. Ja. Welche sind das?
Ja, das ist ganz klar hauptsächlich der Versorgungsgedanke. Also heute sitzen fast keine Frauen mehr zu Hause und hüten die Kinder und wenn dann nur temporär und am Anfang. Also ich sag mal, die gibt's schon auch, aber es ist nicht mehr die Regel, sondern eher die Ausnahme. So, dann ist grundsätzlich einfach in den letzten Jahrzehnten bei der weiblichen Emanzipation unglaublich viel passiert. Also die Frauen haben einen unglaublichen Schweinsgalopp hingelegt und die Männer eigentlich nicht. Für die hat sich insofern nicht viel verändert, außer dass sie gucken müssen, wie gehe ich jetzt damit um, dass sich die Frauen plötzlich alles
die
so auf
die
linke
große
Spur
begehen.
Genau.
Das ist tatsächlich so,
Ja. Das ist wie so ein Sprint und die stehen da und ich denke mir manchmal auch, ihr tut mir wirklich auch richtig leid, weil die wissen oft nicht mehr, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich aus dem Weg gehen? Soll ich dazwischen springen? Oder was soll ich denn tun?
Sitzen,
ich will doch eigentlich nur hier sitzen. Genau. Und natürlich diese ganze mit der Homosexualität und allem, aber jetzt nennt sich es ja LGBTQ+ und so weiter und so fort. Wir wissen alle, was gemeint ist. Und natürlich auch alternative Lebensformen. Mhm. Es ist nicht mehr schlimm, ob da zwei Frauen, zwei Männer zusammenleben. Das ist alles nicht mehr. Wir sind nicht mehr so reingepresst. Wir müssen nicht mehr in unserer Ehe bleiben und verlieren das Gesicht und unseren Job am besten noch gleich mit und unser ganzes soziales Umfeld auch noch, wenn wir uns trennen oder scheiden lassen.
Und natürlich, du hast es gerade schon gesagt, Spatzel, alles, was um uns herum passiert, spielt auch eine ganz große Rolle. Ne? Also Pandemie, wir haben gerade schon gesagt, nach Corona Scheidungsrate brutal gestiegen, weil die Leute sich einfach fürchterlich auf den Keks gegangen sind. Krieg spielt eine Rolle, da kriegt man dann Angst und denkt sich, ich muss zusammenhalten, Klimawandel, also halt einfach Ängste. Ja, und dann spielt auch eine Rolle, was so in deinem Freundeskreis, in deinem Umkreis passiert. Ne? Mhm. Andrea, ist Scheidung ansteckend?
Könnte man manchmal meinen, gell?
Ja.
Also ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich genauso ansteckend wie Gähnen. Also physiologisch nicht wirklich erklärbar. Also Gähnen, ja, ich sehe dich, dann passiert was bei mir, dann gähne ich einfach auch, ohne dass ich da im Bewusstsein mir das vornehme. Und irgendwie steigt bei den Menschen, ja, wenn man das kennt, auch der Druck nach Familiengründung oder nach Heirat, wenn plötzlich alle um einen herum heiraten oder anfangen. Genau. Ja, ich habe oft Klienten, junge Frauen, die sagen, ah, bei mir herum alle heiraten und ich habe noch niemanden und das ist ja ganz furchtbar und so. Genau, die spüren da einfach einen ganz starken Druck. Und wenn sich wiederum alle um einen herum trennen, also schon klar, dass das nicht einfach aus dem Nichts geschieht, sondern dass es natürlich Gründe hat, dann wirkt das wie ansteckend. Und ich hatte auch schon Klienten, ganz ehrlich, die behauptet haben, allen Ernstes, dass die Frau sich nur trennt, weil jetzt alle ihre Freundinnen oder ihre beste Freundin oder was das auch gerade tut. Und da sage ich jetzt echt nichts zu.
Okay. Ich lasse mich nach 25 Jahren Ehe scheiden, ja? Das
du nicht.
Nein, ich nicht. Ich nicht. War zunächst ja auch schon fast 20 Jahre verheiratet. Ich denke mal, wir nicht, nein. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht seid ihr gerade genau in so einer Situation und man denkt sich, man ist der Einzige. Aber es ist tatsächlich so, dass jede sechste Scheidung erst nach 25 Jahren passiert. Das ist wirklich so. Jetzt haben wir gerade schon von Andrea gehört, es gibt nicht mehr diesen Versorgungsgedanken. Wir Frauen sind emanzipiert geworden. Mhm. Aber trotzdem, nach 25 Jahren, was steckt denn da noch dahinter?
Naja, also diese 25 Jahre, ihr seht es ja bei euch auch jetzt nach 20 Jahren, die Kinder werden flügge und flügger. Mhm. Und wenn ein Paar es nicht geschafft hat, sage ich mal, jenseits dieser Funktionsebene wie Haus und Job und Kinder großziehen, als Paar einen Weg zu finden oder eine Gemeinsamkeit zu finden oder eine Basis entweder aufzubauen oder zu behalten, dann stehen die sich natürlich danach in ihrer sogenannten dritten Lebenshälfte gegenüber und merken, da geht gar nichts mehr zusammen. Wir haben keine gemeinsamen Hobbys. Ich habe sehr oft Menschen, die nicht mehr wissen, worüber sie reden sollen.
Ja, das passiert
gerade. Also das höre ich so oft und denke mir, boah, krass. Also die wissen nicht mal, worüber sie reden sollen. Ja, jetzt nehmen wir mal, die haben mit 25 geheiratet, 25 Jahre, dann sind die 50. So, da ist das Leben nicht zu Ende.
Nee.
Und oft hat ja einer auch dann schon einen anderen und so, ne? Müssen wir ja auch.
Aber es ist natürlich schon auch eine, sage ich mal, die Änderung. Wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, dann ändert sich das Bild oder auch das Selbstbild. Zum einen ist es so, dass du ja irgendwie in einem Alter bist, auch wo du dann anfängst, langsam Downhill-Partys zu feiern.
Downhill-Partys.
Ja, wirklich. Es ist nicht mehr so, alles geht immer nach oben. Und zum anderen ist es so, dass wirklich beide Teile ihre Rollen neu erfinden müssen. Hm. Wenn die Kinder nicht mehr da sind, dann muss man schon auch an sich arbeiten und sich angucken. Und das sagt dir aber auch niemand, das wird niemand sagt, da kommt noch eine dritte Pubertät.
Aha. Kommt noch wieder eine Krise.
Ja. Unsere Kinder sind jetzt ja auch langsam groß. Ne? Das ist auch der Grund, warum wir jetzt einen Babyhund haben.
Und zwar alle drei.
Aber ich kann mir vorstellen, dass viele sich dann denken, ey, nee, ich habe keinen Bock mehr, so weiterzuleben, weil sonst bin ich bald tot und habe was verpasst. Und jetzt habe ich nochmal die Chance, was zu ändern.
Wenn man sagt, ich habe jetzt, und das ist, glaube ich, so der Tipp an alle, die gern zusammenbleiben wollen, es muss sich eine Beziehung verändern, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Es muss sich eine Beziehung verändern, wenn dieses normale Rad sich verändert. Mhm. Und da muss man sich auch neu definieren, auch als Paar.
Was ist dein Tipp, Andrea? Gemeinsames Hobby finden? Das ist der Grund, warum es viele golfen gehen, glaube
ich. Ja, wahrscheinlich. weißt du, ich denke mir dann immer, sich da quasi was zu suchen, so krampfhaft. Ich verstehe dann immer gar nicht so gut oder ich will das gerne erfahren. Was haben die denn die letzten 20 Jahre eigentlich gemacht miteinander? Also, weißt du, früher haben oft die Menschen, als sie alleine waren, Individuen, haben sie Hobbys gehabt. Ganz oft die Männer geben die dann auf, gehen dann in die Familie, die Frau managt das da alles, ja. Und dann sitzt nur noch Maloche und Haus und funktionieren. Und dann irgendwann sind natürlich auch die Männer sauer, wenn die Frau dann sagt, so, um was kommt jetzt? Jetzt hätte ich mal gerne ein bisschen Beziehung. Ja, das findet der Mann natürlich oft nicht so lustig. Und dann geht es eigentlich auch darum, was kann man jetzt tun? Die Frau ist unzufrieden und der Mann versteht oft nicht, warum. Ja, das ist meine Aufgabe, da ganz viel auch zu vermitteln. Was ist da passiert und was kann man da jetzt vielleicht auch verändern? Und ich denke dann immer, wenn die nicht wissen, was sie reden sollen, über was sie reden sollen, die haben überhaupt Jahre nicht mehr miteinander geredet. Mhm. Die haben nur funktioniert.
Was ist dein Tipp? Was sollen die denn dann machen?
Ja, sie müssten sich irgendetwas suchen, was sie vielleicht auch als Paar gemeinsam machen. Nicht alles gemeinsam, aber wieder gemeinsam, vor allem als genau. Paar. Viele waren ja nur als Familie oder als Quartett oder was auch immer unterwegs. Sie brauchen etwas, was sie miteinander machen, aber jeder auch etwas für sich. Also ich empfehle auch jedem immer, Individualität zu leben.
Mhm. Spatzel?
Ja.
Trennen wir uns, wenn unsere Kinder dann final aus dem Haus sind?
Nee, du, aber ich meine, ein Kind ist halt schon fast aus dem Haus, das andere ist noch ein bisschen da. Wir sind tatsächlich auf dieser Schanze.
Sprungschanze?
Sprungschanze. Nein, nicht Schanze in die Scheidung, sondern Schanze in die neue Zeit.
Ja.
Und es hängt davon ab, was wir draus machen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man sich einfach nur ein richtiges Mindset zurechtlegt, dass man sagt, okay, oftmals konnten wir was nicht machen, was damals einfach durch die Kinder und durch das ganze Hamsterrad überschattet war. Es können wir jetzt machen.
Genau.
Ich glaube, man muss den Fokus ein bisschen verändern und muss sich so ein, ja, so ein Mindset hinlegen. Unsere Beziehung wird jetzt wieder toll.
Mhm. Also unser Mindset ist, glaube ich, wir haben jetzt nochmal einen Babyhund bekommen. Das macht uns beide sehr glücklich. Die Andrea war die Ursache dafür, aber das erzählen wir euch irgendwann anders mal.
Und ich bin auch deswegen die Patentante.
Genau.
Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben jemandens Patentante geworden.
Und also zum einen ist es sicherlich der Hund. Dann renovieren wir so Wohnungen gerade. Das ist so ein gemeinsames Projekt, was wir haben.
Siehst du?
Das ist, glaube ich, ganz toll. Da gibt es auch viele gemeinsame Themen. Wir haben versucht, Sport zu machen. Das haben wir jetzt dann wieder aufgegeben, weil es so anstrengend war. Das sind so unsere Pläne.
Man muss sich zu zweit Inseln schaffen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das funktioniert dann auch. Ich finde es ganz gut.
Ist es normal, Andrea, dass man, wenn man so lange zusammen ist, dass man sich darüber Gedanken macht, ob man sich trennt? Macht das jeder?
Ja, ich denke, es wird immer wieder mal Zweifel geben und es wird auch irgendwann im Streit immer mal wieder die Phase geben, wo man sagt, jetzt drehe ich dir die Gurgel um oder ich gehe jetzt oder sowas. Ja, das glaube ich schon, weil wir im Streit emotional reagieren und nicht überlegt. Und deswegen ist es ja so wichtig, da gar nicht erst rein zu geraten oder wenn ich reingerate, sehr schnell wieder rauszugehen, um nicht noch mehr Geschirr in diesen Situationen kaputt zu schlagen. Denn das kann man nicht mehr zurücknehmen, nie mehr.
Wie funktioniert Scheidung und manche Anwälte machen sich die Taschen voll.
Ganz ehrlich, Freunde, es hat sich fürchterlich angefühlt. Also es beginnt ja mit der größten Liebe, Hochzeit, dem ganzen Trala und endet dann mit Anwaltsschreiben, mit Ordnern voller Papiere und Verzweiflung und du beginnst den Menschen, den du so geliebt hast, vielleicht sogar zu hassen. Ich persönlich habe da noch so ein Bild im Kopf, wie ich mit 3 Ordnern unterm Arm, Scheidung 1-3 stand außen drauf, ne, auf so Aufklebern, auf dem Gehsteig vor der Anwaltskanzlei, Tränen überströmt stand und mir dachte, Mann, das kann also überhaupt nicht wahr sein.
Ich weiß es noch, Schatzl, ich war dabei.
Ja.
Wir kannten uns damals schon und es war wirklich nicht lustig, muss
ja,
man jetzt mal ganz klar sagen.
Ich gab's da schon, ja. Ja, genau.
Ja, es ist oft ganz, ganz schwer, wenn es um das Finanzielle geht, um die Macht, die da auch ausgeübt wird, also ich nehme dir die Kinder, du kriegst von mir kein Pfennig und dann den Vater der Kinder so anzugehen, vielleicht sogar zu verklagen, das ist eine Sache, die ist für viele einfach so schwierig, für viele, nicht für alle, aber es ist unglaublich schwer, welche Hürden da sind, weil die sich nicht einigen können, weil die keinen Weg finden, weil sie einfach nicht auf Augenhöhe sind. Ich meine, es gibt ja auch Gründe, warum es zu einer Trennung oder einer Scheidung kommt.
Ich finde halt, Scheidung ist so krass, weil du verlierst gefühlt, ja, alles, ne? Also
fast alles.
Fast alles.
Ja.
Also
klar,
deine Existenz.
Von vorne an.
Was zusammen eine gemeinsame Existenz war, wird plötzlich 2 neue Existenzen. Mit ganz vielen Verzahnungen.
Und das alles ist auch noch muss so ausgehandelt Sache. Werden. Wo, wer wohnt wo, Konten, Kinder, Freundeskreise, ja. Familie, wer trifft noch wen? Es ist ein Albtraum.
Dazu kommt ja auch noch, dass meistens einer mehr die Scheidung will als der andere.
Genau.
Was natürlich gerade das für den, der zurückbleibt, besonders schwierig macht.
Ja.
Weil der halt besonders gekränkt ist und unglaublich viele Emotionen mitspielen.
Richtig.
Und bei dem die Gefahr besonders groß ist, dass der sich dann auch gemein verhält vielleicht, einfach weil er so gekränkt ist.
Weil er so gekränkt ist und so verletzt ist und aus einer Kränkung heraus merkt man ja auch, wo Menschen stehen, wie sie dann handeln. Ja? Also die sind ja nicht in ihrer Kränkung und sind einfach nur traurig, sondern sie gehen ja ganz oft in den Machtkampf und dann kommt es oft auch zum Rosenkrieg, Kamikaze. Also es wird alles oft sehr unschön. Das muss man einfach ganz klar sagen, ja.
Wie funktioniert eigentlich Scheidung? Eigentlich aus meiner Sicht erstmal völlig falsch, weil was machen alle? Alle rennen erstmal zu Anwälten. Und die machen sich die Taschen voll. Das System ist so, dass die Scheidungsanwälte wirklich unglaublich aufgeblasene Geschichten da fahren und diese ganze Anwaltsindustrie da dahinter steckt. Sorry, liebe Anwälte, aber es ist wirklich so.
Aber nicht bei allen.
Es sind nicht alles, aber die Industrie ist so. Es ist wirklich, die beschäftigt sich zum großen Teil mit sich selbst und nicht mit den Menschen und versucht auch für sich das Größte rauszuschlagen und nicht die besten Tipps an die Klienten zu geben. Das, was eigentlich dein Ding ist, Andrea. Ja? Also ein Freund von mir zum Beispiel, der hat sich scheiden lassen, es hat ewig gedauert, der hat Anwaltskosten vom anderen Stern, 30.000 Euro nur für ihn. Seine Frau muss es auch nochmal zahlen. Mhm. Und der war jetzt nicht super reich, weil es geht ja immer um den Streitwert bei einer Scheidung. Mhm. Und es waren seine Kosten. Ne?
Mhm. Wisst ihr, wie das bei mir war? Also vor über 20 Jahren, ja, also war ja also lange vor Markus. Und ich war ganz jung noch und mein ganzes Geld, was ich mir mühsam zusammengespart habe, ging da drauf und es hat mich damals schon 20.000 Euro gekostet.
Ist auch so verrückt, gell? Weil man geht ja vorsichtig mit seinem Geld um. Also jeder spart oder keiner haut es zum Fenster raus oder vielleicht auch nur manchmal. Aber bei einer Scheidung, da wird es rausgehauen, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Das ist nur so kracht. Also macht es lieber vernünftig und macht von dem gesparten Geld, wenn ihr es vernünftig macht, einen schönen Urlaub. Und auch wichtiger, es geht ja nicht nur ums Geld, es geht ja auch um die Kinder, die ja auch viel zu oft instrumentalisiert werden, wenn ihr welche habt.
Absolut.
Ja. Und es geht um die Zukunft nicht nur von dir, sondern auch von dem anderen und von den Kindern.
Anwaltsschreiben heizen ab.
Was passiert mit diesen Anwaltsschreiben? Dein Anwalt schickt ein Schreiben, der von der Gegenseite antwortet, es geht um die Kinder, es geht um Besuchsregeln, um Unterhalt, wer wohnt wo, Kredite, Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich, es geht ums Geld, um eure Existenz, das ganze Leben, so wie es sich in Zukunft dann gestalten wird. Ich glaube, nichts ist so bedrohlich wie das, außer dein Partner stirbt vielleicht.
Das ist krass, was du gesagt hast, aber so ist es.
Es ist so. Mhm.
Ja, und dann geht dieser ganze Anwaltsschreiben-Wahnsinn los, hin und her, du kriegst dann immer Kopien. Mein Anwalt hat sich damals nicht auf all diese Beleidigungen und Beschimpfungen, ja, also wirklich Diffamierungen da eingelassen. Mhm. Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, ihr könnt euch nicht vorstellen, was bei mir alles drin stand in diesen Anwaltsschreiben. Ich bin persönlich beleidigt worden und ich wusste überhaupt gar nicht, warum. Mhm. Mein Anwalt ist bei der Sache...
Du bist eine schlechte Mutter und
lauter so. Ja, alles so Sachen, ja. Mhm. Also mein Anwalt ist bei der Sache geblieben. Ich persönlich wollte mich einfach nur scheiden lassen und keine böse Wäsche waschen. Das hat die andere Seite aber komplett anders gesehen. Mhm. Und ich war jedes Mal extrem traurig und fassungslos, wenn ich dann diese schrecklichen Schreiben gelesen habe, was da alles über mich drin stand.
Das waren die gelben Briefe, ne?
Ich hatte irgendwann Angst, den Briefkasten zu öffnen.
Ich erinnere mich da gut dran. Das war wirklich schlimm. Du hast oft mit den Schreiben in der Hand weinend vorm Briefkasten gesessen. Mhm. Aber... Und das muss man wissen, aber das sagt einem auch keiner. Diese Schreiben haben erstmal gar keine Bedeutung. Weil da geht's nur hin und her. Niemand weiß, dass es eigentlich so ist, weil alle denken, um Gottes Willen, der schreibt was, das ist dann so, die Gegenseite. Mhm. Es geht ja erstmal los mit den Anwälten, die ihren Klienten jeweils ihre eigene Einschätzung geben. Was heißt es? Was möglich ist und was rauskommen kann. Mhm. Und was der Anwalt denkt, was denn vielleicht möglich wäre. Mhm. Und da liegt der Knackpunkt. Weil alle fahren dann diesen Stiefel. Jeder Klient sagt, okay, das muss so gehen, das kann ich dann für mich raushandeln. Beispiel, hey, die gemeinsam gekaufte Vase für 1.000 Euro kostet jetzt 5.000 Euro, sagt die eine Seite, die andere sagt, nein, das sind nur 3.000 Euro, nur 2.000 Euro Zugewinn. Später bei Gericht ist das dann alles, und das ist das Verrückte, das muss man wissen, in einer Stunde verhandelt. Und es hat eher so eine Anmutung wie ein Kuhhandel.
Das fand ich auch. Ich kam mir vor, also nach 2 Jahren Anwaltsschreiben hin und her und Krieg und böse Wäsche waschen und weiß der Kuckuck, war es am Ende wie auf einem Bazar.
Wie auf einem Bazar, genau. Ja. Ganz einfach.
Ich habe auch eine Freundin, die hat sich über 8 Jahre scheiden lassen. Die hat 3-mal den Anwalt wechseln müssen. Und ich sage immer, wenn ein Anwalt im Spiel ist, dann wird es einfach schon schwierig. Und man muss sich immer vorstellen, wenn die beiden das aushandeln und dann auch ihr Autogramm drunter setzen. Beide sind doch im Grunde genommen dann zufrieden, fühlen sich okay. Und dann passiert Folgendes. Dann gehen die raus, erzählen das irgendjemandem und im Bekanntenkreis gibt es immer irgendjemanden, der da was besser weiß und sagt, was, da kenne ich einen der und da kriegst du doch viel mehr. Du kannst dich doch nicht mit, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, 500 Euro abspeisen lassen. Der muss doch viel mehr zahlen. Und dann kommt die plötzlich ins Grübeln und denkt, oh, der wollte mich vielleicht über den Tisch ziehen. Also gehe ich nochmal schnell zu einem Anwalt, lass mich da nochmal beraten und dann kommt der Anwalt und sagt, weil der riecht ja auch das Geld, oh, nee, da können wir was machen, da kriegen wir was hin und dann verspricht er ihr irgendwelche Dinge, das kriegen wir hin und machen wir. So, und dann lässt die sich drauf ein, dann kommt bei dem Mann, wo eigentlich alles letzte Woche noch okay war, das Schreiben im Briefkasten. So, und dann ist er nochmal gekränkt und dann geht der zum Anwalt und schon haben wir Rosenkrieg.
Eine befreundete Anwältin hat mir neulich erzählt, in so einer Stadt, das wird jetzt in München, Berlin, sonst so irgendwie ähnlich sein, gibt immer so eine Handvoll Scheidungsanwälte, die so super bekannt sind oder die angeblich die besten sind. Und da gibt es Klienten, je nachdem, wie man dann auch so Geld hat und so, wisst ihr, was die machen? Die klappern die besten Anwälte einer Stadt ab, weil dann sind sie für die Gegenseite verbrannt. Ja, nur damit die Gegenseite nicht mehr einen dieser Top-Anwälte kriegt.
Weil man das nicht darf. Nein, man darf dann nur eine Seite beraten.
Richtig. Genauso ist es. Ist das nicht krank?
Völlig verrückt.
Woran erkennt man einen guten Scheidungsanwalt?
Naja, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was man will. Also das Zeichen, wenn einer sagt, wir fangen erstmal ruhig an, ist schon mal, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und er darf sich dann nicht so viel Arbeit machen und auf den gegenseitigen Beschimpfungswahnsinn nicht so einsteigen.
Verstehe. Also bei der Sache bleiben.
Der Sache bleiben. Und man muss Freunde fragen. Aber Empfehlungen sind schon gut, weil dann weiß man schon, wie einer so tickt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es wichtig, jemanden zu finden, der sagt, wir machen das ganz ruhig. Weil da spart man sich unglaublich viel Lebensqualität.
Ja, ich sag mal so, ich würde sagen, er ist schon auch so ein bisschen ein Teiltherapeut, weil er hat ja mit ganz viel Emotionen zu tun. Da geht's ja um richtig viel. Also ihr müsst euch mal vorstellen, einer will, du hast völlig recht, einer will meistens und der andere will nicht. Also es ist ja nur ein Bruchteil, wo beide sich in gegenseitigem Einvernehmen trennen wollen. Und wenn der jetzt natürlich nicht deeskaliert, sondern noch eskaliert, dann ist das natürlich wirklich nicht gut für den anderen. Ja, dann schreibt er noch einen Brief und heizt das Ganze an und da machen wir noch das und dem helfen wir jetzt und da machen wir gleich mal eine Sorgerechtsklage und da machen wir mal das und dann überprüfen wir, was haben Sie letztens gesagt? Ihr Mann hat da mal auf den Tisch gehauen, das können wir gleich, das können wir schon für uns verwenden, vielleicht ist da Gewalt und erinnern Sie sich nicht an irgendwas. Ja, und dann kommt eins zum anderen und das ist so eine fiese Geschichte, vor allem für die Kinder. Die leiden am allermeisten.
Ich hatte einen ganz tollen Scheidungsanwalt. Er hat gleich am Anfang gesagt, Kinder sind das Wichtigste und wenn Kinder instrumentalisiert werden sollen, ist er der falsche Anwalt.
Ja, ist toll.
Und das fand ich ganz toll und er ist immer bei der Sache geblieben. Ja. Ich habe auch da teilweise gesessen, Rotz und Wasser heulen, ne? Und der war ganz ruhig, ganz sachlich. Aber trotzdem nicht unemotional.
Genau. Also der hat und das trotzdem ist genau die Kunst, dass er dich trotzdem sieht und dass der trotzdem dir das Gefühl gibt, dich zu verstehen.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich schon fast eine therapeutische Fähigkeit.
Ja, genau. Also nee, der war wirklich ganz toll. Also wer mal einen Tipp braucht, ich hätte da einen.
Aber vielleicht muss es ja gar nicht so weit kommen.
Genau.
Weil es könnte auch anders laufen.
Ja.
Die friedliche Scheidung. Kim und Florian.
Die beiden, Kim und Florian, machen einen Termin in meiner Praxis mit dem Ziel einer einvernehmlichen Trennung und Scheidung und buchen mich für einen ganzen Tag.
Das ist ja auch interessant bei einer Paartherapeutin, ne? Das verwundert mich jetzt so ein bisschen, das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke.
Ja, aber Trennungs- und Scheidungsbegleitung, ich sage jetzt mal Trennungsbegleitung eigentlich als Wort, das steht auch auf der Website und das machen eigentlich Paartherapeuten ganz genauso, weil es ist ja nicht jede Beziehung immer nur zu retten, sondern manchmal liegt ja auch in einer Trennung ein weiterer neuer Weg.
Kim und Florian sind so ein Paar. Sie haben sich mit den Jahren auseinandergelebt, Andrea, haben Sie dir erzählt. Ja. Sie sind aber trotzdem eng freundschaftlich verbunden.
Ja, die beiden haben sich im Grunde schon vor Jahren getrennt, aber leben noch mit ihren beiden Kindern in einem Mehrfamilienhaus und haben aber in diesem Mehrfamilienhaus jetzt zwei getrennte, also unterschiedliche Wohnungen. Kim hat mittlerweile sogar einen neuen Freund. Er ist noch solo.
Also der Florian.
Ja, genau. Aber beide feiern Geburtstage, Feiertage, Weihnachten und so weiter zusammen. Jetzt möchte Kim aber inzwischen auch für ihren neuen Partner einen Schlussstrich insofern ziehen, als dass sie sagt, sie möchte jetzt eine saubere Scheidung.
Ja, ja du, ein Anwalt stellt erstmal die rechtliche Situation da, Vermögensverhältnisse, Unterhalt, Rentenausgleich, Versorgungsausgleich. Was machst denn du da?
Genau, ich habe mit diesen ganzen Finanzgeschichten im Grunde nichts zu tun. Wenn es da noch keine Beratung gegeben hat, sage ich, machen Sie eine, weil da kenne ich mich nicht aus. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Mhm. Und die zwei haben gemeinsam einen Anwalt genommen. Gemeinsam also die haben alles richtig gemacht. Genau, richtig. Nicht einer rechts, einer links, sondern beide haben gesagt, wir gehen zusammen zu einem Anwalt, der manchmal ja auch Mediation macht und der sich um diese ganzen finanziellen Dinge kümmert und weiß, wer hat was zu zahlen. Er erzählt beiden, wer wie viel Unterhalt bekommt, wer was oder wem was zusteht. Zugewinnen und wie sind die beiden reingegangen in die Beziehung und wir handeln aus, was beide möchten.
Also du und deine Klienten. Mhm.
Genau und die kennen den gesetzlichen Rahmen und jetzt geht es bei mir aber um die emotionale Seite, also eigentlich um die Beziehungsebene. Mhm. Wer macht welche Zugeständnisse, auf was können wir uns einigen, dass es für die ganze Familie passt, auch für die Kinder, welche Bedürfnisse hat jeder Einzelne jetzt mal unabhängig von den rechtlichen. Bei mir geht es überhaupt nicht um Recht.
Das klingt ja jetzt alles ein bisschen wie im Scheidungsmärchen, ne? Ohne Emotionen. Jetzt sind die zwei in dem Fall ja auch freundschaftlich verbunden, hast du ja gesagt. Aber ist das nicht für die meisten fast schon utopisch? Also ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie gehört.
Natürlich ist häufig derjenige, der verlassen wird, du hast es gesagt, Markus, der gekränkt ist. Und wenn ich in einer Kränkung stecke, dann gibt es ganz viele Emotionen. Trauer, Wut, Angst, was auch immer dazu gehört. Und wenn ich es aber hinkriege, weil ich ein reflektierter Mensch bin, weil ich vielleicht auch ja, differenziert bin, weil ich mich vielleicht schon mit dem ein oder anderen Thema auseinandergesetzt habe, weil ich vielleicht in Balance bin und nicht völlig ausraste, dann kriege ich es möglicherweise hin, meine eigene Verzweiflung zumindest so weit zu steuern, dass ich es nicht auf dem Rücken der Kinder austragen muss. Und ich glaube, das ist das A und O. Und wenn aber ein Paar in so einer Machtkampfsituation ist, wo ich sage, puh, das sieht schwierig aus, da ist wirklich Hopf und Malz verloren. Wenn es nur um den anderen geht und du hast, dann sind wir ganz schnell im Kindergarten oder auf der Kindergartenebene und dann ist natürlich so ein Projekt zum Scheitern verurteilt. Die brauchen dann wirklich den Anwalt rechts und den Anwalt links und die führen dann, wie Mami und Papi, für die beiden im Kindergarten dann den Streit und den Machtkampf aus.
Wir kommen zurück zu Kim und Florian. Natürlich gab es da ja auch Emotionen und Tränen bei den beiden. Ne? Nur, so wie ich das verstanden habe von dir, Andrea, hatten die mehr Verständnis füreinander. Aber die waren trotzdem traurig, dass ihr Projekt, also die Familie, die Ehe zerbrochen ist, oder?
Natürlich waren sie darüber traurig. Und das ist auch etwas, was man immer sagen muss. Es geht auch ganz oft darum, dass man ein Bild hatte oder ein Skript für sein eigenes Leben. Und viele Menschen sagen auch, ich wollte es besser machen als meine Eltern. Ich wollte es richtig machen. Und da bricht natürlich dann auch so ein ganzes Lebenskonstrukt zusammen. Also das hat ganz viel auch mit Trauer zu tun. Ganz viel mit Trauer. Eingeständnis, ich bin gescheitert, was ja nicht wirklich so ist. Also ich finde das Wort Scheitern jetzt schon auch schwierig, weil ja, sie haben ja beides
schon
versucht.
In den Köpfen drin, glaube ich.
Oder? Ja, es ist ganz viel in den Köpfen drin. Ich habe es nicht hinbekommen, dabei wollte ich es besser machen. Ich kenne das auch. Ich wollte es auch besser machen.
In Bezug auf meine Kinder und so.
Natürlich, das war bei natürlich, mir auch so. Natürlich, das war für mich eigentlich das Allerschlimmste. Das war für mich das Allerschlimmste, weil ich wirklich Jahre gebraucht habe, diesen Schritt dann wirklich zu gehen und zu sagen, das ist jetzt so und ich wollte es nie so. Ja, so ist es. Und das ist natürlich etwas, was die zwei ganz gut hingekriegt haben, weil sie sich nicht zerstören wollten in diesem Prozess, ja.
Haben die denn eigentlich um ihre Ehe gekämpft? Waren die bei einer Ehetherapie zum Beispiel?
Die haben erzählt, dass sie so ziemlich alles probiert haben. Und sie leben wie Bruder und Schwester zusammen und fühlen sich beide aber zu jung, um so alt zu werden. Sie haben da einiges versucht. Sie sind auch sexuell auseinander, haben sich auseinander dividiert. Das gibt es ja ganz oft. Also, und Kim hat dann letztendlich auch irgendwann eine Beziehung mit einem neuen Partner angefangen und dann war für Florian endgültig der Ofen auch aus. Und das kann ich auch nachvollziehen.
Andrea, die zwei sind jetzt ja sicherlich ein Sonderfall, weil die ja so viel Verständnis für den anderen haben und sich ja so freundschaftlich noch verbunden sind. Ne? Wie kriegt ein Paar es hin, bei denen das jetzt nicht so ist? Also die schon in dieser Anwaltskriegsschleife sind.
Oder zumindest kurz davor.
Genau, wie kriegen die das hin?
Das A und O ist bin ich reflexionsbereit? Bin ich bereit, den anderen auch zu verstehen, zu hören, zu sehen? Oder geht es hier nur um mich und meine Verletzungen, meine Kränkungen? Ich, du, Vorwürfe, ja, die verstricken sich ja darin. Und wenn das gegeben ist, glaube ich, kann man wenig machen.
Kann man denn den Streitparteien, sage ich jetzt mal,
ja,
so ein Bild geben von dem, was ihnen blüht, wenn sie diesen Fight weiterführen?
Ja, ich mache das, wenn die beide da sitzen und die Frau dann sagt, zum Beispiel, mein Mann hat gesagt, er wird alles tun, damit ich kein Pfennig Geld bekomme. Und dann frage ich ihn und ich sage, Herr so und so, ist das richtig, was Ihre Frau sagt? Und dann muss der ja sagen, ja. Also er sagt dann, naja, das habe ich halt so gesagt. Sag ich, okay, also das meinen Sie auch nicht so. Also ich nehme den dann schon. Und ich habe gesagt, Ihnen ist aber auch klar, was das letztendlich auch für eine Wirkung hat. Weil ihr müsst euch ja immer vorstellen, es muss nicht ausgesprochen sein, damit es wirkt. Und ich kann so tun, als wenn, ha, wir sind ja ganz nice miteinander. Aber wenn ich im tiefsten Inneren dich bekriegen und bekämpfen will und fertig machen will, dann kriegen das die Kinder ab. Punkt. Und das ist eine Entscheidung, die sie treffen. Sie sind erwachsen, sie haben die Verantwortung für ihre Kinder. Dann entscheiden sie sich eben dafür. Und ich sag mal, wenn die schon in so einer Anwaltskriegsschleife sind, kommen die in der Regel ja auch nicht mehr zu mir.
Ja, stimmt.
Das ist auch so, klar, ne?
Ja, klar. Auch aber klar. Wahrscheinlich gibt es die Situation, dass einer sagt, okay, es wäre gut, aber mein Partner kann es nicht. Die schwierige Situation ist ja die, dass beide sich zu einem Zeitpunkt, wo sie sich noch überhaupt keine Vorstellung von haben, wie die Zukunftssituation aussieht, sich eigentlich darüber Gedanken machen müssten. Auf eine ruhige Art und Weise, wie denn eine Zukunft aussehen könnte.
Jetzt sagst du ganz was Wichtiges. Im Grunde genommen geht es darum, schmiede das Eisen, solange es kalt ist.
Richtig.
Weil wenn es nämlich heiß ist,
hast du schon mal gesagt.
Habe ich schon mal gesagt, kann ich nicht oft genug sagen. Und genau so ist es. Ja. Wenn es nämlich kalt ist, dann kann ich den anderen möglicherweise noch ganz gut erreichen.
Okay, also im Klartext, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr jetzt gerade in so einer oder vor einer Anwaltskriegsschleife seid, versucht die Kurve zu kriegen, versucht einen Mediator aufzusuchen, einen gemeinsamen Anwalt zu nehmen, wenn es möglich ist. Die Scheidungsvereinbarung von Kim und Florian.
Die nicht rechtliche, die emotionale. Ja, wir sitzen circa 5 Stunden zusammen und ich habe extra einen Flipchart aufgestellt. Und beide sagen, was sie sich vorstellen, wie sie sich das Leben vorstellen. Und ich habe mitgeschrieben, was möchte Kim, was möchte Florian. Wir haben auch immer mal eine Pause dazwischen gemacht. Und am Ende stand auf dem Papier, ich habe es später nochmal zusammengeschrieben, ausgedruckt und beide haben sich sozusagen unterschrieben mitgenommen. Und wir lesen euch das jetzt vor. Erstens.
Wir bleiben kein Paar, aber eine Familie.
Zweitens. Wir unterstützen uns gegenseitig.
Drittens. Wir bleiben Mama und Papa und treffen Entscheidungen bezüglich unserer Kinder, nicht immer im Kleinen, aber im Großen, gemeinsam. Viertens, wir tauschen uns sehr zeitnah darüber aus.
Fünftens, wir teilen finanziell alles fair untereinander auf. Kim zum Beispiel hat von ihren Eltern eine Eigentumswohnung geschenkt bekommen. Den Zugewinn, also die Wertsteigerung, während der Ehe müssten die beiden eigentlich teilen. Sie müsste das mit ihrem Mann teilen. Weil sie aber weniger verdient hat als er, verzichtet er darauf. Wert 250.000 Euro, dieses Geld würde ihm eigentlich per Gesetz zustehen.
Sechstens, im Gegenzug dafür zahlt Florian Unterhalt lediglich für seine beiden Kinder, aber nicht für Kim.
Siebtens, beide Kinder wohnen zur Hälfte bei Kim, zur Hälfte bei Florian. Wechselmodell sozusagen. Die Regelung ist flexibel, je nachdem, wie beide joblich eingespannt sind.
Achtens, Kim verzichtet auf den Zugewinn, also auf die Wertsteigerung von Florians Start-up. Er hat sich gerade selbstständig gemacht und es läuft ganz erfolgreich.
Neuntens, sollten sich Lebens- und finanzielle Umstände ändern, passen wir das fair an.
Und fertig.
Cool, oder?
Cool.
Das klingt so simpel, oder?
Es klingt so simpel.
Wenn ich mir das überlege, wir haben da 2 Jahre rumgemacht und so weiter. Am Ende war es bei mir so, da ging es noch um einen fucking Dampfstrahler, so einen Hochdruckreiniger.
Das kann ich mir erinnern.
Nein, es ist wirklich
Anwaltsschreiben wegen eines Hochdruckreinigers für 350 Euro.
Ja, und es war so, dass unser Vergleich, also wir haben ja auch versucht, da irgendwie miteinander klarzukommen, fast gescheitert wäre wegen dieses fucking Hochdruckreiniger sind. Entschuldigung, wenn ich so sage.
Ich glaube, bei mir wird ja aus der Praxis hochkant rausgeflogen.
Also, deswegen finde ich das so toll, wenn ich das jetzt hier höre, weil das klingt für mich total vernünftig.
Und wichtig ist halt, dass man die Beteiligten dazu bringt, dass sie von ihren emotionalen Ausnahmesituationen wieder ein bisschen nach unten kommen, sodass das Eisen, wie du sagst, Andrea, geschmiedet werden kann, wenn es kalt ist.
Und das Ego und das ist einfach zu allem fähig. Und ich sage immer, wenn ein Mensch verletzt ist, dann ist er zu allem fähig. Und ihr merkt auch da, was der wirkliche Charakter und vor allem auch die wirkliche Reife dieses Menschen ist.
Wenn ich jetzt mich gerne friedlich scheiden lassen möchte, und mein Partner aber vielleicht nicht so auf dem Trip ist, wie kriege ich ihn dazu?
Ich denke, du wirst ihn dazu nicht kriegen, aber was du tun kannst, und das ist ganz entscheidend, du musst nicht auch noch Öl ins Feuer gießen, sondern du kannst diese Angriffsfläche ja ganz anders parieren. Also man könnte ja, wenn er mit dem Anwalt kommt, musst du ja nicht mit dem Anwalt gegenschießen. Das ist ja Kamikaze. Da gibt's ja zwei Verlierer, da muss man klar sein. Du könntest es so machen, dass du sagst, ich werde zwar angegriffen, aber ich lasse das, ich möchte nicht sagen, ins Leere laufen, aber ich halte es von den Emotionen zumindest unten.
Geht das eigentlich, wenn der Partner mit einem Anwalt ankommt, dass ich ohne Anwalt meine Scheidung durchziehe?
Sind wir mal ehrlich, was passiert in dieser Zeit, wenn die Anwälte hin und her schreiben? Am Ende des Tages wird immer eine Geschichte gesponnen, die sich der Richter dann vielleicht anschaut. Entscheidend ist nur die Zeit, die beim Gericht passiert.
Aber kann ich auch ohne Anwalt
Natürlich,
eine Scheidung durchziehen?
Selbstverständlich. Du brauchst keinen Anwalt für eine
Nein.
Scheidung.
Das wissen viele, glaube ich, gar nicht.
Das ist gar nicht notwendig.
Du kannst es über einen regeln, was viel begünstiger ist, wenn einer dafür zuständig ist. Das macht ja auch total Sinn.
Man kann aber auch alleine zum Notar gehen und eine Scheidungsvereinbarung aufsetzen.
Selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel eine befreundete Anwältin, also die habe ich leider erst lang nach meiner eigenen Scheidung kennengelernt über einen Freund. Und sie hat gesagt, sie achtet sehr darauf und es macht für mich so Sinn, sie macht am liebsten sehr schnell diese Trennungs- und Scheidungsvereinbarung. Und zwar, bevor die sich haben im Außen aufhetzen lassen. Ne? Da schwatzen ja dann die Eltern mit und oh Gott und unser Haus und da musst du das und dann hast du doch schon mal überlegt mit dem Kind und dü-dü-dü. Und dann fängt die an, in Panik zu geraten, ob das, was sich für sie gestern noch gut angefühlt hat, auch wirklich gut ist. Und deswegen macht die das immer relativ schnell.
Auf jeden Fall sind Kim und Florian heute geschieden. Alle haben sich bis heute an die Vereinbarung gehalten. Das ist eigentlich ganz gut, gell?
Das macht ja auch Sinn.
Kim hat sich allerdings mittlerweile von ihrem neuen Freund getrennt.
Ja.
Und ob ihr es glaubt oder nicht, beide haben geknutscht.
Was? Wie, was? Wer hat mit wem geknutscht?
Haben sie mir erzählt.
Ja, aber die sind nicht wieder zusammen, oder?
Nein, nein, nein. Das war so ein letztes Aufbäumen irgendwie noch. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen was war, wie da ist eine Last von denen auch gefallen, dass sie jetzt da eine Einigung haben. Und die zwei bleiben halt einfach über die Kinder verbunden. Und ich denke, das war einfach so aus so einer Laune raus.
Ich habe eine Frage noch. Was haben sich die beiden eigentlich durch diese friedliche Scheidung gespart?
Immerhin so viel, dass sie nochmal geknutscht haben.
Ja, genau, das kam auch schon mal rum.
Also, das weiß ich natürlich nicht, aber über den Daumen gepeilt hat die Scheidung wahrscheinlich im Verhältnis zu dem, was es mit Streit gekostet hätte, Drittel gekostet. Und der Wert
weniger
für die,
wahrscheinlich.
Ich weiß, ich bin ja nicht so ein Zahlenjunkie, aber der Wert für ihre Familie und für die Kinder, der ist einfach unbezahlbar.
Der ist unbezahlbar.
Der ist unbezahlbar.
Ja. Dann
viel Glück für eure Scheidung.
Also nein, ich werde mich jetzt hier um die Familie Villa kümmern und dass das nicht eintreten
wird. Ja, unser Ansatz ist ja eigentlich ein anderer. Wir wollen ja eigentlich gar nicht, dass es so weit kommt.
Genau.
Das ist ja unser Ansatz, aber manchmal kann man das nicht vermeiden, das ist so.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es so weit kommt, dann hat diese Folge euch vielleicht einen Ausweg gezeigt.
Es geht auch eine respektvolle Trennung und Scheidung.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Danke auch.